Der Leidensweg, die Knechte Gottes, Josef und Jesus. Und eine zweite Thema mit dieser ganzen Josefsgeschehen, Josef und sein Bruder, die zwei Bunde Gottes. Dazu wollen wir beten. Diese rauen, kantigen Berge geben süßen Wein und Most her. Ich kenne deine Wege. Steil sind sie auch, öfters hart, unmarkiert. Aber süß sind sie doch für mich, Freude bringend, der Wein deines Blutes. Amen. Wir haben bei den ersten zwei Vorträgen nur ein Kapitel behandelt, denn ich mag lieber in die Tiefe als in die Breite gehen. Und das war 1. Mose 37, Josefs Träume, und Josef wird nach Ägypten verkauft. Und jetzt springen wir über sehr viel, was dazwischen, und kommen wir sicherlich zu dem zentralen Kapitel 45. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Sie kennen alle das Josef-Geschehen. Josef ist jetzt der zweite Mann im Reich. Er hat Scheune bauen lassen für den Pharao. Er hat seine Träume gedeutet. Traum spielt bei dem Josef-Geschehen eine sehr wichtige Rolle, damit der Pharao und sein Volk errettet vor dieser Dürrezeit. Und seine Zielsetzung, oder sagen wir Gottes verborgene Zielsetzung, ist, das Volk Israel zu erretten durch diese dürre Zeit. Und jetzt ist er der zweite Mann, hoch in Seen, neben dem Pharao, und er hat geprüft seine Brüder. Denn die Brüder haben es sehr böse mit ihm gemeint. Die wollten ihn zuerst töten, dann haben sie ihn verkauft. Und er prüft denen zu zeigen, ob sie sich geändert hat. Und das Interessante hier für uns ist der Bruder Juda. Denn Juda ist der gesagt, töten wir ihn nicht, wir wollen was davon kriegen. Was nutzt uns, ihn zu töten? Wir kriegen Geld dafür. Ganz übler Typ, nicht wahr? Und die Verheißung liegt gerade bei dieser Juda. Jude, du wirst ein Held für die Heiden sein. Und wie dann diese Jude dann steht ein unter die Prüfung Josef, ohne dass er weiß, dass das Josef ist, und steht ein für die Bruder Benjamin, für die jüngste Bruder, die einzige Vollbruder von Josef. Und aus dieser Jude kommt Jesus von Nazareth. Jude hat versöhnt, was er übel getan hat. Jesus hat versöhnt, was er niemals übel getan hat, sondern was wir übel getan hat. Eine Überbietung und Überhöhung in dieser Vollendung, die Verheißung an Juda. Nebenan bei der Verheißung an Juda steht es auch, ein weinbeschmierte Kleid, nehmet und trinket, das ist mein Blut, Kleid der Erwählung, und zwei Esel stehen da. Zachariah 9,9 und der Weg Jesu Palmsonntags. Alles tief beladen mit Bedeutung, diese Verheißung an Juda, die in Jesu seine Vollendung erreicht. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allem die um ihn her standen, und er rief, lasst jedermann von mir hinaus. Er redet mit Vollmacht, der hat die Vollmacht im Lande, er befehlt. Die Vollmacht, wie seine Brüder über ihn gehabt haben, und die Vollmacht, die ihn vorgedeutet wird durch seine erst zwei Träume, wo er über die Brüder und über sogar seine Eltern standen. Und stand kein Mensch bei ihnen, als sich Josef seinem Bruder zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus Pharaos hörten, und sprach zu seinem Bruder, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder könnten ihn nicht antworten, so erschraken sie vor sein Angesicht. Ja, aber er sprach zu seinem Bruder, tretet doch her zu mir, und sie traten herzu, und er sprach, ich bin Josef, eure Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich herher verkauft habt Denn eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Land ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernte sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihn, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Der Vater glaubt, dass er längst tot ist und in Trauer und kann das nicht überwinden, diese Trauer. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Land Goschen wohnen und nah bei mir sein, du und deine Kinder und dein Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst mit deinem Haus und allem, was du hast. Siehe, eure Augen sehen es. Erst die Ohren hören es und jetzt gucken die. Eure Augen, die sehen, das bin ich, Josef, ja? Und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig mich euch rede. Verkündigt meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten, alles, was ihr gesehen habt. Eilt und komm herab mit meinem Vater hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinen Hals. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihre Brust. Danach redete seine Brüder mit ihm. Danach, nach die Weinen, redete seine Brüder mit ihm. Und als das Geruch kam in des Pharaos Haus, dass Josef Bruder gekommen waren, gefiel es dem Pharao gut und allen seinen Großen. Und der Pharao sprach zu Josef, sag deinem Bruder, macht es so, beladet eure Tiere, zieht hin. Und wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so nehmt eure Vater und allen die Eurenen, kommt zu mir. Ich will euch das Beste geben in Ägyptenland, das ihr essen sollt und das Fett des Landes. Und gebiet ihnen, macht es so, nehmt mit euch aus Ägyptenland Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt eure Vater mit und kommt und sieht euren Hausrat nicht an, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll eure sein. Die Söhne Israels taten so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und Zehrung auf den Weg und gab ihnen allen, ein jeden, ein Feierkleid. Aber Benjamin gab es 300 Silberstücke und 5 Feierkleider. Und sein Vater sandte er 10 Esel mit den Besten aus Ägypten beladen und 10 Eseln mit Getreide und Brot und mit Zehrung für seinen Vater auf den Weg. Damit entließ er seinen Bruder und zogen hin, und er sprach zu ihnen, oh, so menschlich und so jüdisch, sanket nicht auf dem Wege. Ja, das Wort auf den Weg, sanket nicht, ja, ja. So zogen sie hinauf in Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und verkündigten ihn und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josef, die er zu ihnen gesagt hatte, und als er die Wagen sah, die ihn Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig. Und Israel sprach, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Das ist ein sehr rührender, herzrührender Szene. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allem die um ihn her standen. Die Brüder haben jetzt die Prüfung bestanden. Er hat nicht vergolten das Böse mit Bösen, sondern er hat auf das Böse mit Prüfung, nicht so einfach, alles ist vergeben, alles ist im Bute, sondern er hat den streng geprüft. Und hart geprüft. Und es ging dem Bruder, die haben viel geschwitzt in dieser Zeit, kann ich euch versprechen, mit alles, was da passiert ist. Und sehr viel Kapitel und sehr viel Prüfung. So geht es, wenn wir Böses getan haben. Bitte erwarten Sie nicht die billige Gnade, denn eine billige Gnade gibt nichts. So kam eine Frau zu mir nach einem Vortrag und sagt, ich bin Ehebrecherin. und ich habe ein Kind aus Ehebruch, kann ich vergeben werden? Was werde ich erleben und was passiert mit meinem Kind? Ich habe gesagt, Sie können vergeben werden durch Christus, passiert nichts auf dein Kind, aber erwarten Sie nicht, dass es Ihnen leicht im Leben geht. Sie werden sehr viel schwere Proben zu bestehen haben. So leicht und billig ist unser Herr nicht. Er ist ein ernstzunehmender Gott. Er ist der gerechte Gott. Und so geht es auch bei Josef hier. Er prüft sehr schwer, bis die Dinge in Ordnung sind. Wir haben so eine leichtsinnige Glaube heute. Leichtsinnig. Alles ist im Bude, wenn man sich zu Jesus bekehrt. Da fängt die Probleme an. Was denken Sie, als ich sich zu Jesus bekehrt hat? Meine Eltern wollten mich loshaben. Die gingen eine Weltreise, um mich zu vergessen. Und sie könnten nicht, weil ich war der Lieblingskind. Die haben immer schlechte Geschmack gehabt, aber so war das, ja? Ja? Und wir haben 20 Jahre lang ständig bittere Vorwürfe. Ich, nicht meine Frau, das ist immer Davids Schuld, immer mein Schuld, ja? Weil meine Frau kann nicht dafür, sie ist lieb und nett, das ist richtig, ja? Immer bittere Vorwürfe. Was hast du uns angetan? Du sollst dein Vaters juristische Firma übernehmen, das hast du geweigert zu tun, da wirst du Professor für Geschichte, dann hast du das auch nicht. Dann bist du Christ geworden und jetzt willst du Pfarrer sein. Einer Vorwurf nach dem anderen. Und das ist in Deutschland Versöhnung, Versöhnung, genau was Josef mit seinem Bruder, Feindesliebe. 20 Jahre lang haben wir miteinander ausgehalten. Meine Frau ist mehrmals in Tränen, hier kommen Tränen der Freude, Tränen ausgebrochen. Und dann waren sie sanftmütig. Sie wollten, dass ich zu Training geführt werde, nicht meine Frau. Bitte, das christliche Leben ist nicht leicht. Vor allem für einen Judenchrist ist es sehr schwer. Aber heute in Deutschland, in heidnische Deutschland, das ist Heidenland, seit lang, ist es sehr schwer, ein Christ zu sein. Da könnte Josef nicht länger an sich halten, vor allem die um ihn her standen. Er rief, lass jedermann von mir hinaus, keine Schau, diese Schauprediger heute, diese Massenveranstaltungen. Ich halte gar nichts davon. Sind richtige Schauen. Hitler hat auch solche Schauen gemacht. Mich beeindrucken nicht Riesenschauen. Einschaltquote 100.000. Wenn Jesus handelt, handelt er in Verborgene. Und so ist es genauso hier. Alle raus. Es wird in Verborgen geschehen, im Innere, nicht um Äußere. Gott interessiert sich für unser Herzen, was tief da reingeht. Er will gebetet in Kämmerlein, nicht eine Schau aus Gebet gemacht werden, wie heute das der Fall häufig ist, und keine Schau aus dem Gottesdienst machen. Gott hat mehrmals gesagt, eure Gottesdienst gefallen mir nicht, weil die Herzen nicht beschnitten waren. Weil das nicht in die Tiefe ging. Kein Schauprozess. Lass jedermann von mir hinaus, in das Private, wie Jesu bei seinen Wunderheilungen zum Beispiel. Keine Schau. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinem Bruder zu erkennen gab, und er weinte laut. Ein deutscher Jugend, der weint nicht. Er ist stark. Er ist stark. Er zeigt keine Gefühl. Das ist Hitler. Und dieser Erbe bleibt noch. Wir Juden weinen, wenn wir bewegen. Ich bin nicht ein Typ, der weint jedes Mal, dass irgendwann... So ist es nicht. Ja? Es geht, wenn man wirklich betroffen ist. Es gibt ein Studium letzte Woche in Amerika bekannt gemacht, dass Männer, die weinen, länger leben als Männer, die nicht weinen. Ein sehr interessanter Studium. Ich sage euch eines, die vielleicht nicht untersucht ist. Männer, die weinen, haben bessere Ehe als Männer, die nicht weinen. Denn die Frauen im Allgemeinen sind die zärter Geschlecht, nicht unbedingt mit den Feministen heute, aber im Allgemeinen ist das so. Und wenn ein Mann immer da steht und zeigt sein Gefühl nicht und glaubt, dass es männlich ist, und die Frau hat ihre Gefühle und kann nicht mit ihr Gefühle den Mann erreichen, weil der Mann keine Gefühle zeigt, die Ehe ist blockiert. Das ist keine Grundlage für eine Ehe. Sensibilität, Männlichkeit bedeutet für einen Jude mitfühlend sein. Ich kann mich erinnern an Ernest Weil, ein deutscher Jude aus Frankfurt, ein tiefsinniger Mann. Er hat gesagt, wenn wir am tiefsten bewegt, dann weinen wir, innerlich weinen. Ich gebe euch ein Beispiel, ein merkwürdiges Beispiel. Ich war in meiner Heimatstadt, wo ich als Kind lebte. Wir gingen in einen Gottesdienst. Ich habe keine Ahnung, man weiß nicht heutzutage, was man erlebt, ja, und man erwartet das Schlimmste, ja. Und ich ging in einen Gottesdienst, ein lutherischer, das muss nicht lutherisch, ich bin überkonfessionell, als jüdischer, lutherischer Pietist habe ich keine große Gemeinde zu finden in der Welt, ja. Und ich ging in die Gemeinde da, und der Pfarrer hat mit Vollmacht gepredigt zu meinem Tauftext. Ich bin als Erwachsener getauft, als Kind beschnitten. Ein merkwürdiger Text, denn der Pfarrer hat diesen Text über Nikodemus gewählt, weil ich komme aus einer sehr vornehmen Familie und er hat mich auch anscheinend für vornehm gehalten und er hat die Text gewählt aus falschem Grund, denn der Herr hat anderen Grund und das ist das Problem der Heilige Geist am Ende der Tage, die falsche schwärmerische Verständnis der Heilige Geist. Der Wind bläst wann und wie er will und wir verfügen nicht über den Heiligen Geist. Wir können sagen nicht, der Heilige Geist ist da, ich spüre das, solche Quatsch. Ja? Merkwürdig, er hat den Text aus einem total anderen Grund gegeben, als der Grund, warum es gegeben sein sollte. Aber Gott kommt ans Ziel. Und er fing an, mit einem Vollmacht zu predigen. Und da saß ich neben meiner lieben Frau in meinem Heimatort mit einem Vollmacht gepredigt zu meinem Tauftext. Und ich fing an zu weinen. Ich habe versucht, dass das niemand sieht, dass ich weine. Ja, meine Frau merkte das. Sie kennt mich wohl, dass wenn ich sehr tief gerührt bin, dass ich kann weinen. Ich habe mich nicht geschämt. Und es ist kein Grund für einen Mann zu schämen, wenn er weint. Das ist sehr positiv und das ist männlich. Diese Gestalten von Hemingway, der Mann, der so ist, der Starke, das ist nicht männlich, das ist oberflächlich und primitiv. Männlich bedeutet mitfühlend, akzeptieren. Unsere Gefühle, die kommen auch von Gott, nicht in überschwängliche Gefühle, das ist nicht männlich. Aber akzeptieren, wie Gott Gefühle und Verstand gegeben hat. Und es ist faszinierend in diesem Geschehen, dass es ist die Weinen Josef, die Worte sein Bruder öffnet, dass sie ihn akzeptieren und wissen, um was es geht. Der Weinung ist das Mittel hier. Und wir sollen wirklich sehr grundsätzliche Gedanken machen über unser Gefühlsleben. Wir gehen natürlich von einem Extrem ins andere in dem Predigt, von einem trockenen, intellektuellen, gesetzlichen Predigt zu einer gefühlschorenden Art von Gottesdienst. Denn beide sind nicht biblisch. Biblisch spricht der Herz an und Herz bedeutet Verstand und Gefühl. Und Gott hat uns beide gegeben. Deswegen sind Haydn und Mozart mein lieblingste Komponisten. Gestern haben wir das gehört. Weil sie eine tiefe Gefühlswelt hat, die aber beherrscht ist. Beherrscht mit Form und Verstand und trotzdem in die Tiefe geht. Bei Bach ist das auch so, bei Mendelssohn auch so. Und das ist männlich und wir Männer sollen das lernen, um unser Ehe willen, unser Leben willen. Ich würde gerne auch noch länger leben, muss ich ein paar Mal mehr weinen, ja, aber... Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und er wollte das nicht. Und sprach zu seinem Bruder, ich bin Josef. Die erste ist das Weinen. Und dann die Selbstbezeugnis, ich bin Josef. Denk mal, wie die Brüder reagieren müsste. Ich weiß nur, aus einer Kleinigkeit, ich ging zurück in meine Heimat, ich war lange Zeit nicht mehr da und ich spiele Tennis. Ich war Turnier-Tennisspieler, man merkt das nicht mehr an mich. Und neben mir spielt einer und ich habe gewusst, ich kenne diesen Mann. Und der spielt mit seiner Tochter. Ich habe der Tochter nicht gekannt und ich guckte ihn immer wieder an und er guckt mich immer wieder an, als wir die Bälle abholten. Und er merkte, ich war sehr guter Sportler, dass er hat mich gleich erkannt an meiner Sportfähigkeit. Ich war der Maus, ich war überall, ja. So. Und dann guckte ich ihn an. Nach vielleicht halbe Stunde, ich habe ihn 15 Jahre nicht gesehen, er wohnt in die gleiche Straße, wir haben immer Basketball miteinander gespielt und einander sehr gut gekannt. Ich habe gesagt, Billy, bist du es? Er sagt, David, ich habe gedacht, dass du warst es, ja? 15 Jahre weg. So große Änderungen. Aber bei denen geht nicht vor allem um Jahre, es geht um Tatsachen. Dieser Josef ist verkauft als Sklave in ein total fremdes Land und ihn plötzlich da, nicht als Sklave, sondern als zweiter Mann im Reich in Ägypten, ist ein Riesenland. Diese Riesenüberraschung. Und in Herzen haben sie ihn alle abgeschrieben, vor allem dem Vater, aber auch die Brüder. Die Brüder wissen, dass er lebt, der Vater weiß das nicht. Aber was für eine Riesenüberraschung. Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und sein Bruder konnten ihn nicht antworten, so erschraken sie für sein Angesicht, als ob sie einen Geist sähen. Und wie war die Reaktion, als der auferstandene Christus? Denken Sie, was das war? Und sie kannten ihn auch nicht zuerst. Maria Magdalena zum Beispiel, Emmaus Junge, sie kannten ihn nicht zuerst, bis er verkündigt hat, wer er ist. Ich bin Josef, ich bin Jesus, der Gekreuzigte. Sehr starke Parallele hier. Faszinierende Parallele. Ich habe das gerade entdeckt, ich habe das gar nicht in meinem Buch, ich musste schreiben. Ja? Lebt mein Vater noch? Es geht hier. Der Vater hat natürlich kein Schuld. Und er muss wissen, wie es sein Vater ging. Der Vater ist zutiefst im Herzen erstarrt wegen dieser Verlust. Und die erste Frage ist die zurück an die Eltern und die Treue zu die Verheißung. Unser Gott heißt Yahweh, der seiende, wirkende Gott, der Herr der Geschichte, der Herr der Kontinuität. Das ist sein Wesen. Ich bin, der ich bin, der Herr der Geschichte, heilsgeschichtliche Wege, wie wir hier sehen, für Israel, für die Gemeinde, seelsorgerlich für jede von uns und eingebettet in diese wunderbar heilsgeschichtliche Wege, das ist die Bibel. Ist sein Allmacht und sein Liebe, sein Weisheit, sein Barmherzigkeit und viel mehr als das. Wir haben ein viel zu einfacher Jesus ist Liebe. Das ist erstmal wahr. Und dann in dem Modernismus, Jesus ist nur Liebe und das ist unwahr. Jesus ist viel mehr als Liebe. Er ist der Gerechte, er ist der Richtende, der Allmächtige, der Barmherzige, der Weise. Wir kommen auf ein sehr flache biblisch und christliche Verständnis der Allmächtige heutzutage. Und vielleicht können wir Juden das ein bisschen korrigieren. Mit dieser grundsätzlichen Kenntnis der Heiligkeit Gottes und die heilsgeschichtliche Wirkung, auch vom Alten im Neuen Testament. Und hier geht es um Kontinuität. Es geht um die Verheißung. Und die Verheißung läuft hier über Jakob, über Josef, über Mose und so weiter, bis zu Jesus von Nazareth. Und seine Brüder konnten ihn nicht antworten, so erschraken sie vor sein Angesicht, wie ein Geist. Er aber sprach zu ihnen, tretet doch Herz zu mir. Er redet mit Vollmacht, er hat Vollmacht im Hand. Er hat die Vollmacht über den Bruder, die Brüder glaubte, dass sie über ihn hat. Und das bestätigt diese Träume und Gottes Weg mit ihm. Tretet mir zu, wie Gott ruft, die Stämme Israels da vorzutreten, so sehr ähnlich. Als Stellvertreter der Pharao, komm, trete vor mir, er ist der Vollmächtige. Und jetzt kommt alles in Erfüllung.
Sehen wir in unser Leben die Ruf Gottes an uns und die Wege Gottes an uns von unserer Kindheit? Ich habe gestern erzählt, ein treffendes Beispiel, wie der Herr mich zu Kirche, zu Christus und nicht zu Synagoge gerufen hat. Das ist sehr wichtig, die geschichtwirkende Gott. Und wir leben in eine geschichtlose Zeit. Und deswegen wollen die Leute ständig besondere persönliche Erlebnisse mit Gott und dann immer mehr. Und die wollen sich wieder taufen und dreimal taufen. Ich habe einmal erlebt, jemand, der ist dreimal getauft. Der erste Mal war von einem liberalen Pfarrer, der zweite von einer Sekte der Mormonen, die dritte von einer anderen Sekte. Getauft, red in Zunge, du hast den Heiligen Geist gekriegt. Zungenrede ist was ganz anderes, als was in Pfingsten passiert. Da wird man eine andere Sprache reden, das ist was ganz anderes. Wenn ich plötzlich Badisch reden oder Schwäbisch reden oder was, ja? Die Menschen suchen ständig Erfahrung mit Gott. Sie zwingen auf Erfahrung, was sie keine heilsgeschichtliche Vorstellung. Und sie gehen des Wesen Gott vorbei. Jahwe, der seiende, wirkende Gott, der heilsgeschichtliche Gott der Geschichte. Ich bin sehr dankbar, dass ich in Geschichte promoviert habe, dass ich gelernt, geschichtlich zu denken, denn die Bibel ist geschichtlich und Gottes Weg ist geschichtlich. Und selbstverständlich sind wir immer wieder existenziell getroffen von Gott. Aber diese Sehnsucht, immer eine Wunde tut, immer was Besonderes zu erleben, zeigt, dass man die geschichtliche Verständnis in die Tiefe Gottes Wirkung an uns nicht versteht. Und es ist genau gleich, und ich rede hier sehr hart, wie die Israeliten in die Wüste, die haben ständig Wunder erlebt und dann fallen sie alle weg. Wunderglauben führt uns nicht weiter. Und Jesu, er hat ständig Wunder getan. Und als er aufhörte, Wunder zu tun, und sagt sehr tiefsinnig, wie er immer redet, sehr tiefsinnig, zu sein Widersacher, die Schriftgelehrten, Pharisäer, die ständig Wunder haben wollen. Ich gebe euch nur ein Zeichen, die 3 Tage im Bauch des Fisches. Dann fallen die Leute weg. Die wollen kein Gekreuzigter. Bitte falle nicht weg und lebe nicht von Wunderglaube und ständig Zeichen und Wunder fordern von Herrn. Lebe aus das Wort und Gott wird euch führen und er wird Zeichen auf den Wege geben. Um das geht es. Wir haben ein sehr flache, wir leben in einer ganz flache Welt heute. Und der Irrationalismus, die Welt, in der wir leben, überträgt sich in den Irrationalismus. Viel kreisen unter uns. Gott will Tiefgang, Gott wirkt tief, er ist tiefschürend, geschichtlich führend. Sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und dann, was erwarten die Brüder? Er bringt uns um. Er hat Vollmacht. Stellvertretend zu der Macht. Und Jesus, stellvertretend und Teil von Gott Vater, was haben wir verdient von ihm? Tod und ewiger Tod. Durch unsere Schuld, durch unsere Irrwege. Und wie antwortet Jesus darauf? Er antwortet mit dem Angebot des Gnade, wenn wir bewusst mit ihm leben. Und keiner kann Werke oder Gaben oder was für ihn vorbringen. Stellvertretend zu der weltlichen Macht. Jesus stellvertretend ein Teil der göttlichen Macht. Und wir haben nur Gericht von ihm verdient. Durch unsere Irrwege, durch unsere Selbstsucht, durch unser Kleinglaube. Und Jesus antwortet zu den Seinen mit, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und meine Schafe, sie kennen mich und sie hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Unverdient. Genauso hier unverdiente Gnade. Ist es überhaupt nicht anders als die unverdiente Gnade, den wir gute als Christen gelernt haben, als reformatorische Christen? Und dann kommt die tiefe Satz. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Statt dass er an der Vergeltung denkt, jetzt habe ich denen, jetzt kann ich los gegen die böse Brüder. Er sieht das nicht als ihre Tun, sondern Gottes Tun. Wer ist der Staatsanwalt Gottes? Satan. Und wer bringt diese Brüder, das Böse gegen Josef zu tun? Satan, der Staatsanwalt Gottes, der Gott dienen muss gegen sein eigenen Wille. Das ist keine Rechtfertigung, was die Brüder tun. Man kann nicht sagen, die Brüder tun Böses mit Josef, weil Gott ihnen in die Ohr geflüstert hat. Tu mal, lass mal los gegen Josef. Nein, das ist Satan. Aber wer kommt ans Ziel? Gott kommt ans Ziel. Durch sein Diener Satan, der dient ihm mit zerknirschten Zähnen, weil er will ihn nicht dienen. Wer bringt Jesus am Kreuz? Satan. Und das ist die Zielsetzung Jesu. Vergiss niemals, dass die Widersacher Gottes sein größter Diener ist gegen sein Wille. So groß ist unser Gott, dass das Böse ihn dienet. Das ist keine Rechtfertigung des Bösen. Das ist nicht zu sagen, das war schön, dass ihr gedacht, dass ihr mich umbringt und dann mich nur verkauft haben. Oder das war schön, was Hitler gemacht hat, dass er 6 Millionen Juden umgebracht hat. Aber das hat auch Gott gedient. Das bedeutet, er war unter der Herrschaft Satan, er und sein Schargen. Gelöscht sein Name vom Buch des Lebens. Aber wer kommt ans Ziel? Die Gründung der Stadt Israel kommt ans Ziel. Durch dieses schreckliches Leiden, Hesekiel 37, das ist keine Rechtfertigung der Brüder und das ist keine Rechtfertigung Hitler. Das bedeutet nicht, dass Hitler dann Gottes Gnade erleben wird. Das ist nicht so. Er ging über die Grenze. Die unsichtbar, wir haben diese Vorstellung im Christentum, diese so weiche Vorstellung, alle wird gerettet werden, alles ist im Bute. Es wäre besser, dass ihr nicht geboren wäre, sagt er über Judas Iskariot. Der Sünde gegen den Heiligen Geist, niemand weiß, was das ist. Aber es gibt eine Grenze, wo es kein... war als unser beide, ja? Er hat betreut die Nürnberger Verbrecher. Und was ist passiert? Die das Krieg entfesselt haben. Millionen sind gestorben an diesem Krieg, haben eine Abendmahlgemeinschaft gegründet. Die sind anscheinend nicht über diese Grenze getreten. Und Streicher, der SS ging mit Heil Hitler in den Tod. Sie sind über diese unsichtbare Grenze getreten werden. Bitte gehen Sie nicht nach Hause, wie manche, und sagen, bin ich über diese Grenze. Keiner von Ihnen ist über die Grenze hier getreten. Sie sind sehr weit gezogen. Mörder, Ehebrecher und so weiter sind freigesprochen von Jesus. Aber es gibt eine Grenze. Und es gibt auch ein letztes Mal, dass man Gottes Wort hört. Und wo es nicht mehr richtig verkündigt wird. Und Gottes Wort nicht mehr im Lande zu hören. Deswegen die Wichtigkeit jetzt. Denn um eures Lebens willen hat Gott mich für euch hergesandt. Die Methoden sind satanisch. Die Zielsetzung ist Gott. Er regiert diese Welt und unsere Welt in eine unwahrscheinliche Art und Weise. Wie bei dieser Bekehrung, was sie da erlebt. Die Weg war vorbereitet und es war kein Zufall, dass sie gerade neben ihm war. Das sind Gottes Wege. Unwahrscheinliche Führungen, die wir nur staunen nachher. Und blicken zurück und schütteln unser Kopf und wir merken, ja, der Herr ist am Werk. Nachher, weil er führt, nicht wir. Wir haben ihn nicht im Hand. Mein Tauftext, der Heilige Geist, die herrscht über uns und nicht wir über ihn. Er verfügte über uns, nicht wir über ihn. Und das sollen wir endlich lernen. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungernot im Land ist und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernte sein wird. Aber Gott hat mich für euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden, eure Leben erhalten, so eine große Errettung. Nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Sicher, die Methoden sind satanisch. Der Sassenwald Gottes. Tiefe Schuld. Endet nicht. Man kann nicht sagen, der Hitler soll gelobt sein, was er getan hat. Nein, das ist Werk Satans. Die übelste Werk. Aber Gott kommt ans Ziel. Warum ist das so? Jesaja, ich glaube, es ist Jesaja 30, die Scheiden gehen schneller und schneller. Das sind Satans Werk, schneller und schneller, dass wir keine Ruhe, Stress, dass wir keine Ruhe zu Gott kommen. Aber wer kommt ans Ziel, wenn die Zeit nicht verkürzt am Ende der Tag, würden alle von Glauben wegfallen. Die Satan geht sein Weg gegen Gott und Gott benutzt dieses Weg, an sein eigenes Ziel zu kommen. Das ist die große Geheimnis der Allmacht Gottes und sein Liebe zu uns. Das können wir nur staunen, wir können das nicht begreifen. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus. Und dann lesen wir weiter auf Vers 10. Du sollst im Lande Goschen wohnen und nah bei mir sein, du und dein Kinder und dein Kindeskinder, dein Kleinvieh, Großvieh und alles, was du hast. Ägypten ist ein faszinierendes Thema denn, durch die Bibel, denn es gibt 3 verschiedene Richtungen.
die mit Ägypten zu tun. Land der Schutz und der Rettung hier, auch bei Jeremia, aber hier sehr deutlich. Land der Unterdrückung, und die kommt. Und dann Jesaja 19. Es wird eine Friedensstraße geben von Israel über Ägypten nach Syrien. Und als der Friedensvertrag mit Ägypten, haben viel oberflächliche Schriftausleger gleich gesagt, jetzt wird Frieden mit Syrien und Jesaja 19 wird erfüllt. Jesaja 19 ist erfüllt und wird nicht wieder erfüllt werden. Was meine ich damit? Wer ist unser Friede? Der ist Jesus. In Israel geboren. Wo geht er hin? Nach Ägypten. Die Flucht nach Ägypten, das ist eine tiefe Zeichenhandlung für die Heiden, die Großreiche der Heiden, aber stellvertretend für alle. Und Syrien, Assyrien? Die erste heidenchristliche Gemeinde in Antiochien und die große Heidenmissionar Paulus kommt zum Glauben vor Damaskus. Das ist Jesaja 19, das habe ich immer gesagt. Und als alle diese wirklich sehr oberflächlichen Auslegungen, jetzt kommt Frieden mit Syrien und jetzt ist alles im Boot, es könnte sein, dass Israel tatsächlich so ein Frieden mit Syrien. Aber ich kann euch sagen, die Frieden mit Ägypten ist kein Frieden. Traue nicht auf die Ägypter, sondern allein auf der Herr, der Gott Israel, denn die Ägypter lassen euch im Stich. Und Mubarak ist eine der übelsten arabischen Führer am Moment gegen Israel. Und mein Kampf ist zu kriegen überall in Ägypten. Und die übelste Art von Verleumdung über die Juden verpasse mit dieser Blut. Vorstellung, dass Kinder geopfert wird, Kinder von anderen, was gegen das Blutgesetz Israel ist. Jesaja 19 ist erfüllt und wird sich, wenn überhaupt wieder erfüllt, nur in einen Schein erfüllen. Denn die werden beide gegen Israel in den letzten Kampf gehen und vor allem Ägypten. Interessant, das ganze Haus, ich weiß nicht, ich gucke die Uhr nicht an, ich habe noch 4 Stunden, oder? Habe ich noch? 10 Minuten, ja, Entschuldigung, ich gucke meine Uhr nie an, bis ich Amen sage, dann gucke ich die Uhr an. Ja, ja.
Das hat auch spät angefangen durch mich.
Ja, das mag, wir teilen die Schuld zusammen als Bruder, okay, ja. Allumfassend. Kinder, Kindeskinder, Kleinvieh, Großvieh, alle. Ich habe gestern Abend, wer war gestern Abend nicht da, bitte? Das ist kein Schuldbekenntnis, sondern nicht nur, dass ich sehe. Okay. Mose weigert sich, nach der 9. Plage auszuziehen mit alles, außer seinen Tieren. Und er braucht die Tiere für Opfer zum Herrn, die Beziehung zum Herrn. Aber er braucht die Tiere auch als Freunde. Und ich gebe euch ein Beispiel. Mir ist sehr wichtig, diese Thema Tiere. Meine Eltern haben eine Freundin, die alles mit ihrem Mann gemacht, wie ich mit meiner Frau. Sehr enge und gute Ehe. Und der Mann starb. Die Frau war reich, aber sie hat gar nichts mehr, weil sie ihr Mann nicht mehr hat. Und sie könnte wie Jakob hier gar nichts tun. Sie war total erstarrt. Sie ging nicht raus. Sie war auf dem Weg, in Depression zu stürzen. Und meine Mutter ist eine kluge Frau, glaube ich. Und sie kam auf einen Gedanken. Sie hat dieser Frau einen kleinen Hund geschenkt. Ein kleiner, junger Hund. Und der kleine, junge Hund kommt da und bringt Liebe, und schlägt und muss versorgt werden. Sie hat Auftrag und sie kriegt für die Auftrag Liebe. Und Leben kam wieder in ihr hinein. Doch ein kleines Hund. Wissen Sie, in Israel, mit diesen autistischen Kindern, die keine Beziehung zu Menschen haben, die lassen denen bei die Delfine, die ungeheuer intelligent, die haben auch persönliche Namen, die Delfine, das ist jetzt rausgekriegt. Lesen Sie Drusche über diese Themen. Und die lassen diese autistischen Kinder bei die Delfine und die Delfine gehen gleich zu diesen Kindern und regen den Kindern an und die Kinder fangen an Kontakt. Es ist eine alte, kluge, psychologische Wahrheit. Kinder mit 5, 4, 5, 6 Jahren, ein Hund oder Katz, dass sie lernen vorzusorgen, eine gegenseitige Beziehung und lernt denen dann die Beziehung zu Menschen. Und das hat der Herr gewollt. Denn der Herr hat Adam zuerst Tiere gegeben, bevor er Eva gegeben hat. Das ist zutiefst. Und was sagen wir? Du Rindsvieh, du Schwein, du Esel und sogar du Dackel. Ich will dich dort versorgen,
Denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst mit deinem Haus und allem, was du hast. Siehe, eure Augen sehen es. Augen sind der Schau, das geistliche Schau, der Seher. Der erste Ohrdeutung der Prophet Samuel, der Seher. Geh zu Samuel, der Seher. Die Augen, die geistliche Schau, nicht der fleischliche. Siehe im Geist, was geschehen ist. Eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaft mit euch reden. Die hören und jetzt sie sehen. Die ganze Sinnen muss hin hier gebracht werden. Verkündigt meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Eilt und komm herab mit meinem Vater herher. Schutz, Überleben. Aber denken Sie, gerade was Josef durch den Herrn diese Scheune bauen in Vorbereitung, das nimmt einen neutestamentlichen Zug in gegenteile Richtung. So passiert das. Wer baut die Scheune in Vorbereitung auf die Zukunft? Wie heißt er? Ja, der reiche Mann. Genau das Gleiche, aber bei ihm ist es zu verderben. Warum? Er tut es für sich. Und er will seine Zukunft in Hand haben. Und er ist ein Narr, weil er glaubte, dass er das tun kann. Weil hier ist es Gott, das tut und versorgt für die Überleben des ägyptischen Volkes und vor allem für seine Verheißung an Israel. Aber genau das Gleiche ist getan. Das Positiv hier ist umkehrt in das Negativ. Und schauen Sie, wie häufig zum Beispiel der Zahl 10 von positiv in negativ. Die Juden brauchen 10 Männer um einen Gottesdienst. Jesus sagt 2 oder mehr versammelt. 10 plus 2 macht 12. Die 2 gegenüber die 10. Die 10 verlorene Stämme gegenüber die 2, die bleiben. Orten, wo große missionarische Schwung gegeben hat, wo die Basel-Mission, die damals biblisch war, heute ist was anderes. Ich war eingeladen zu die Sefiat Emsu, sprechen in die Ort von diesem Mann, wo dieser große Missionar der Basel-Mission und viel anderes, ich glaube St. Croschone auch, war 15 Leute da, war tot, die Gemeinde. Sei nicht stolz, das sage ich immer in die Erzgebirge, der größte Glaubensgegend für uns in Deutschland mit Abstand. Sei nicht stolz über diese tiefe Glaube. Wer weiß, wie lange, so hat Luther gesagt, wer weiß, wie lange Gottes Heilige Geist weht in Deutschland. Und jetzt sehen wir in Korea, jetzt sehen wir in Indonesien und so weiter. Der Geist weht wann und wo er will, mein Tauftext. Siehe, eure Augen sehen es, verkündigten in der Herrlichkeit in Ägypten, und er fiel sein Bruder Benjamin, sein echter Bruder, der nicht schuldig ist, um den Hals und weinte. Immer diese Weine. Er ist so tief innerlich gerührt über die Erkenntnis Gottes Wirkung, dass das alles um sein Volk. Deswegen ist das so im Judentum, dass reiche Juden immer, fast immer, spenden ein hoher Prozent ihrer Geld zu helfen arme Juden. Diese Fürsorge für den Armen in Israel war längst ausgeprägt, vor das nach Christentum kam. Und auch diese Gabe für die arme Ohrgemeinde, die wir haben, genau das Gleiche. Und auch die Arbeit, was Sie haben hier. Hier ist es Reichtum und Sie arbeiten unter Armen. Aber hier geht es auch reich im Geist und arm im Geist. Und wir denken, in Deutschland reden wir über ein reiches Land. Und Deutschland ist ein sehr armes Land. Sehr arm im Glauben. Und Länder, auch wenn es eine andere Glaubensauffassung wie Irland oder Polen oder Amerika, wo 45% die Leute regelmäßig in Gottesdienst gehen, die sind viel reicher im Glauben. Und für uns ist Reichtum ein BMW und ein Mercedes und ein Villa und so weiter. Und das ist Fleisch, das ist nicht Sehen. Das ist die Scheune der reiche Mann. Das sind nicht die Scheune, die Josef baut, auch für die Armen sein Volk. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihre Brust. Danach redete seine Brüder mit ihm. Der Weg wird geöffnet, nicht zuerst durch Hören, nicht zu zweit durch Sehend, sondern durch die existenzielle Mitbetroffenheit. Und da lernen wir eine Menge darüber, wie das ist. Wir lernen zum Beispiel, Predigen ist nicht nur für Verstand. Wir lernen die Probleme mit dem zweifelnden Thomas, der glaubt nur an, was er berührt und sieht. Es muss existenziell tief in uns hineingehen. Und wer bringt das zustande? Es ist der Herr, der Seemann. Und interessant, dieses Bild Seemann hat in Bezug zu diesem Text auch eine interessante Sache. Denn hier geht es um fleischliche Sehen, um geistliche Gehalt. Denn hier ist das Reichtum der Samen, der Ernte, als keine Ernte überhaupt gibt, weil alles sind in die Scheune, wo alles ist verdorben in dieser Zeit, gibt keine Ernte. Er bringt das, Josef, in die Scheune. Fleischliche Sehen um geistliche Gehalt. Der Seemann ist der Herr in beide Sachen hier. Er gibt die Ernte, das in die Weg von diesen 7 dicken Jahr, dass sie in die Scheune durch Josef, und dann, das wird dann zu geistliche Gewächs. Die Weiterführung seines Volkes auf ihre verborgene Wege, durch ihr Irrung und Wirrungen bis Jesus. Und dieser Weg geht weiter mit Israel. Durch Irrung und Verwirrungen, so 2000 Jahre bis über die schrecklichsten Leiden des Dritten Reich im Land. Und dann die Wiederkunft Jesus, und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Das ist ein Tauftext. Zachariah 12, Vers 10. So kann Gottes Wege so lange sein, 2000 Jahre. Und wir schreien immer, tu das ein Wunder und gib mir ein Zeichen und tu, was ich will. Und wir haben verlernt, geschichtlich zu denken und geschichtliche Wege von den Herrn wahrzunehmen, zu sehen, zu Anerkennung und damit zu leben. Ich hoffe und bete, dass nach diesem Gottesdienst, dass Sie alle nach Hause gehen und machen Gedanken über Gottes Heilsführung mit Ihnen, warum Sie heute hier sind, und suchen tiefer in Ihr eigenes Leben, um das auszukriegen. Ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich dürfte über mein Leben mehrfach schreiben. Und das ist ein Alter, wo man das gerne tut. Eine Rückschau über was vergangen ist. Aber das muss nicht geschrieben werden. Das soll im Herzen von euch geschrieben. Gehen Sie nach Hause und denken Sie diesen Nachmittag nach an Ihr eigenes Leben. Anders gesagt, wie der Herr sie berufen hat, welche Zeichen er auf den Wege gegeben hat. Und dann kommen sie immer tiefer in die heilsgeschichtliche Wirkung von Yahweh, der seiende, wirkende Gott, den wir als Jesus von Nazareth kennen. Amen, wir beten. Bitte erheben Sie sich. Ja, Herr Jesus, du wirkst in Verborgen, du gibst Zeichen, du gibst Wegweisung, und öfters übersehen wir die, aber du rufst uns immer wieder neu durch Freude, durch Leiden. Du willst uns im Griff haben. Frömmigkeit ist in dir Entschluss, die Abhängigkeit von dir, Herr Jesus, als gut zu bezeichnen, von dir als unser guter Hirte, der uns weidet, wie und wann du das willst, durch dein Wort, durch dein Heiliger Geist. Wir bitten um Erkenntnis der Vergangenheit, um neue Kraft und Verzehrung, wie das auch für Josefs Bruder ist, für die Zukunft. Wir loben dich und wir preisen dich, denn du bist unser A und O, der Anfänger unser Glaube und die Vollende unser Glaube. Und du bist unser guter Hirte. Unser guter Hirte, der uns führt auf die richtige Wege für uns. Wir danken dir dafür. Du bist der Allmächtige und Barmherzige. Amen.